was ich damit meine, ist, Statistik ist eben ein Werkzeug. Und die Frage ist immer, wofür wendet man es an? Und was noch dazu kommt, Statistik sieht aus wie Mathematik. Es sieht aus wie eine Gleichung. Man steckt am Anfang was rein, hinten kommt was raus. Aber in der Mathematik ist das, was rauskommt, entweder richtig oder falsch. Und in der Statistik gibt es gewisse Spielräume. Es gibt nicht das eine Werkzeug, was immer auf eine bestimmte Fragestellung passt, sondern es hängt ganz viel vom Kontext ab, von den Daten, von der genauen, von der präzisen Definition der Fragestellung und so weiter.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Dr. Schüller. Und ich freue mich, Sie in unserer aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks begrüßen zu dürfen.
Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Sie haben ein super spannendes Buch geschrieben, Macht der Daten. Ich glaube, das ist in aktueller Zeit ein akutes Thema. Und Sie haben ein sehr interessantes Zitat dort drin. Wenn irgendwo Neuland ist, bin ich einer der Ersten, die sich für eine Expedition dorthin rüstet. Ich meine, Statistik ist ja kein Neuland, KI auch nicht, aber es ist sehr viel darüber zu sagen und Sie haben einiges darüber zu sagen. Was war für Sie das Besondere an diesem Neuland?
Für mich begann dieses Neuland, oder Sie haben dieses Zitat ja rausgesucht, das steht am Anfang meiner persönlichen Reise in die Statistik, als ich während meines Statistikstudiums festgestellt habe, was man damit alles machen kann. Und das war in Deutschland. Da gab es so ein paar typische Anwendungsfälle. Man konnte in der Versicherung arbeiten oder man konnte in der Pharmaindustrie arbeiten, neue Medikamente testen und sowas. Und dann ist mir ein Buch in die Hände gefallen über Statistical Consulting, also statistische Beratung aus den USA. Und da habe ich Anwendungsfälle gesehen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass man sowas mit Statistik machen kann. Und da dachte ich, wow, das ist ja so interessant. Statistik funktioniert ja überall. Das ist ja so ein universelles Werkzeug, mit dem man sich die ganze Welt erschließen kann. Und das war für mich so ein aufregender Moment, das kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen, wenn die meisten Leute an Statistik denken, dass das aufregend oder spannend sein könnte. Aber da dachte ich, okay, das will ich unbedingt machen und verrückte Sachen ausprobieren. Und deswegen habe ich eigentlich auch bei jedem jeder noch so verrückten Anfrage, die an uns kam oder an mich kam als Beraterin, immer sofort gesagt, ja, also die normalen Fälle haben mich eigentlich gar nicht interessiert, sondern als ich mal gefragt wurde, ob man eigentlich Astrologiestatistik statistisch auswerten kann oder ob man Statistik in einem Mordfall gebrauchen kann. Das sind ja Sachen, die ich auch in meinem Buch beschreibe. Das waren für mich die spannendsten Momente.
Gleichzeitig schreiben Sie, Statistik ist nicht neutral, sie ist politisch. Und da haben Sie, glaube ich, auch in Ihrem eigenen Leibe in der Corona-Zeit erleben dürfen, wie politisch oder unpolitisch Statistik sein kann. Wie sind Sie damit klargekommen?
Naja, also was ich damit meine, ist, Statistik ist eben ein Werkzeug und die Frage ist immer, wofür wendet man es an? Und was noch dazu kommt, Statistik sieht aus wie Mathematik, es sieht aus wie eine Gleichung, man steckt am Anfang was rein, hinten kommt was raus, aber in der Mathematik ist das, was rauskommt, entweder richtig oder falsch. Und in der Statistik gibt es gewisse Spielräume. Es gibt nicht das eine Werkzeug, was immer auf eine bestimmte Fragestellung passt, sondern es hängt ganz viel vom Kontext ab, von den Daten, von der genauen, von der präzisen Definition der Fragestellung und so weiter. Und da kann man es so machen, man kann es so machen, da kommen manchmal kleine Unterschiede raus, manchmal sogar echte Widersprüche. Und das macht es dann eben so herausfordernd, dann auch zu sagen, okay, was kann ich eigentlich noch guten Gewissens machen und was kann ich nicht mehr tun? Und in der Corona-Zeit war es so, und das gerade zu Beginn, als die ersten Fallzahlen auftauchten, dann ja auch bald Statistiken berechnet wurden, also die Inzidenzen oder auch die Reproduktionsraten. Und das war alles handwerklich schon okay. Also so, wenn man sagt, es ist wie Mathematik, man nimmt halt Zahlen, steckt sie in die Gleichung und rechnet was aus. Aber dass diese Zahlen, diese Daten, die dahinter steckten, eben nicht belastbar waren, weil sie halt sehr wenig Aussagekraft hatten, das wurde sehr wenig diskutiert. Und das habe ich dann relativ früh auch geäußert, dann relativ schnell auch ziemlich, war dann ziemlich breit in den Medien. Also ich war viel auf Focus Online, ich war in der Bild-Zeitung, aber auch in ein bisschen, naja, wie man so sagt, seriöseren Medien und habe dann schnell gemerkt, dass viele Leute damit entweder gar nicht anfangen konnten oder total begeistert waren oder auch gesagt haben so, was will die denn jetzt hier? Und die will sich ja nur selber vermarkten. Oder auch, nee, das kann alles gar nicht stimmen. Und das ist natürlich ganz falsch, weil die Zahlen sagen was anderes. Wie schnell ich dann gemerkt habe, dass ja Statistik und Daten oft gar nicht, vielleicht manchmal gar nicht gewollt sind, sondern nur gewollt dann, wenn sie das eigene Narrativ, die eigene Überzeugung unterstützen. Ich sage manchmal so dazu, ja, es geht um die postdezisionistische Entscheidungsfindung. Das heißt, man hat eigentlich die Entscheidung schon getroffen oder die postdezisionistische Argumentation. Ich suche mir die Argumente so zusammen, dass sie meine Entscheidung unterstreichen, die ich eigentlich schon getroffen habe, anstatt sie zu nutzen und eine Entscheidung zu finden. Und das ist eben der große Unterschied. Und das sieht man jetzt ganz aktuell in der Diskussion ja auch wieder. Also es heißt jetzt, das Statistische Bundesamt hätte das Bruttoinlandsprodukt manipuliert, damit es der Regierung besser gefällt. Oder die Armutsquote manipuliert, damit sie der Regierung besser passt. Und ich finde gerade, bei sowas müssen wir eben als Statistikexperten auch massiv einschreiten und intervenieren, weil das untergräbt ja die Glaubwürdigkeit von ganz wichtigen Institutionen unserer Demokratie.
Kann ich nachvollziehen. Deswegen fand ich auch Ihr Zitat, Statistik ist nicht die Wahrheit, aber sie schafft Wirklichkeit.
Ja, auf jeden Fall. Auch das ist was wir beobachten konnten. Ja. Also so die allgemeine Annahme ist ja, und die ist auch nicht falsch, wir haben eine Wirklichkeit, wir haben eine Realität und diese Realität produziert Daten oder wir können aus dieser Realität Daten produzieren. Wir können das beobachten, wir können Leute befragen, wir können was messen mit Sensordaten. Teilweise geschieht es ja schon vollautomatisch oder im Internet. Überall hinterlassen wir Spuren, die werden getrackt, das sind Daten. Und wenn man die auswertet, bekommt man ein Bild der Realität. Aber umgekehrt ist die Frage, welche Daten wir erheben, welche Daten wir analysieren, wie wir sie auswerten, eine Entscheidung, die dazu beiträgt, was wird überhaupt gesehen. Es gibt ja auch diesen Satz, nur was du messen kannst, kannst du steuern. Aber auch nur das, was du misst, wird überhaupt sichtbar. Das heißt, das formt unser Bild der Realität. Und auch das haben wir in der Corona-Zeit gesehen. Da gab es alle 2 Wochen ein Dossier des Statistischen Bundesamtes, wo Zahlen rund um Corona veröffentlicht wurden. Und ich habe mich mal hingesetzt und habe einfach die Seiten durchgezählt zu den verschiedenen Themen. Und mehr als die Hälfte hat sich halt mit dem Thema, in irgendeiner Weise mit dem Thema Wirtschaft auseinandergesetzt. Wirklich kleinerer Teil mit dem Thema Gesundheit. Und dann kam so ein Mini-Teil Bildung. Das waren so 2 Seiten. Und da war vor allem, okay, wie viele Lehrer haben wir in Deutschland und wie viele Leute nutzen das Internet? Und irgendwann gab es mal noch 1/2 Seite zur Umwelt. Und das schafft ja auch etwas. Also es schafft eine implizite Wertung darüber, was ist eigentlich wichtig. Was sollten wir uns anschauen, womit setzen wir uns auseinander und was wird aber umgekehrt auch nicht gesehen oder als nicht so wichtig erachtet, dass man es messen muss und darüber sprechen.
Aber die Gefahr ist auch da, es gibt ja auch ein Gesetz, das besagt, wenn man Kennzahlen als Zielgrößen heranzieht, dass sie dann irgendwann zum Selbstzweck missbraucht werden können und eigentlich die Gültigkeit verlieren, oder? Also auch im Unternehmen, wenn Sie etwas an eine Kennzahl ausrichten, plötzlich wird alles auf diese Kennzahl ausgelegt und irgendwann verliert sie diese Relevanz.
Ja. Ja, was Sie meinen, glaube ich, ist Goodhart's Law.
Genau, Goodhart's Law, genau.
Ja, genau. Ja klar, ich meine, wenn ich zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter habe und sage, ihr müsst mindestens so und so viel Kunden pro Stunde schaffen, dann heißt es ja nicht, dass diese Kunden erfolgreich bedient werden, ne? Oder die richtigen Kunden. Ja, vielleicht nimmt man einfach die man am einfachsten erreicht. Ob das am Ende für das große ganze Ziel, nämlich ein Unternehmen erfolgreicher zu machen, wirklich beiträgt, ist eine ganz andere Frage.
Und um ein bisschen Statistik aus der Perspektive der vielleicht Grundlagen aufzugreifen, es gibt hier ein paar Themen, die immer wieder durch die Medien gehen, das ist einmal der Begriff Signifikanz, Korrelation, Kausalität, Relevanz. Wenn ich jetzt ein Zitat von Ihnen aufgreife, Signifikanz bedeutet nicht Relevanz. Können Sie das vielleicht so erläutern, dass jemand, der diese Begriffe irgendwann in der Zeitung liest, auch das hinterfragen kann, weil das ist das, was wir tun sollten, reflektiert lesen.
Ja, die Herausforderung ist hier, dass der Begriff Signifikanz im normalen Sprachgebrauch eine andere Bedeutung hat als in der Statistik. Im normalen Sprachgebrauch sagen wir, oh, das ist aber signifikant und meinen, das ist bedeutsam. In der Statistik ist es einfach eine Größe, die man ausrechnet. Es bedeutet, dass eine Beobachtung, die ich mache, also eine bestimmte Stichprobe, die ich beispielsweise gezogen habe und eine Beobachtung, die ich daraus ableite, nicht mehr durch Zufall zu erklären ist. Also beispielsweise, hier mal so einen einfachen Fall. Wir untersuchen, ob Männer und Frauen unterschiedlich gut einparken können. Und was wir messen, ist die Zeit, die sie brauchen, bis sie ordentlich in der Parklücke drinstehen. Und dann stellen wir fest, okay, es gibt einen Unterschied von, sagen wir mal, einer Sekunde oder ja, von einer Sekunde und mit, keine Ahnung, 20 Männern und 20 Frauen ist die Streuung so groß, dass dieser Unterschied nicht signifikant ist. Das heißt, man sagt, es ist einfach noch durch Zufall zu erklären. Wenn ich jetzt einen Unterschied hätte von einer Minute bei 20 Männern und bei 20 Frauen, dann wäre das wahrscheinlich nicht mehr durch Zufall zu erklären. Das heißt, es wäre hier signifikant. Und in dem Fall würde man wahrscheinlich auch sagen, relevant, ja, weil eine Minute lang gegen jemand im Auto zu sitzen, der sich irgendwie versucht, in eine Parklücke zu quetschen, das kann sich ganz schön lange anfühlen. Aber angenommen, wir bleiben bei der einen Sekunde und jetzt untersuchen wir nicht 20 Männer und 20 Frauen, sondern wir untersuchen jeweils 100.000. Und dann wird diese eine Sekunde höchstwahrscheinlich statistisch gesehen signifikant, weil wir so viele Beobachtungen haben, dass selbst ganz kleine Unterschiede sich nicht mehr durch Zufall erklären lassen. Aber die Frage ist, ist es relevant? Merken Sie das, wenn Sie neben jemandem sitzen und der braucht mal eine Sekunde länger oder nicht? Ist für Sie vermutlich nicht relevant im Sinne von bedeutsam. Und das Problem ist in der Statistik, wenn man ganz große Datenmengen hat, dann werden auch ganz, ganz kleine Unterschiede statistisch gesehen signifikant, also nicht mehr zufällig, obwohl sie praktisch überhaupt keine Bedeutung haben. Und das muss man eben verstehen, dass signifikant in der Statistik, wie andere Begriffe auch, eine ganz spezielle Bedeutung hat, die eben nicht unbedingt das ist, was wir uns intuitiv darunter vorstellen.
Kann ich nachvollziehen. Und dann vielleicht in diesem Kontext nochmal an den Unterschied zwischen kausal und korrelativ oder Korrelation reicht nicht. Wer auf Wirkung zählt, muss Kausalität verstehen. Und da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Themen, die durcheinander gebracht werden und so ausgelegt, wie einem passt. Ja,
ja, Korrelation heißt, dass sich zwei Sachen ähnlich verhalten, aber das heißt nicht, dass das eine die Ursache des anderen sein muss. Also der Klassiker dabei ist ja, und man kann beobachten, dass die Zahl der Störche parallel zurückgegangen ist mit der Zahl der Geburten in Europa. So, das ist jetzt eine Korrelation, bedeutet aber nicht, dass der Storch die Babys bringt. Die Kausalität wäre jetzt, man findet etwas, was tatsächlich die Ursache des anderen ist. Also, ich trinke ein Glas Wasser und mein Durst ist gestillt. So, da hätten wir jetzt einen kausalen Zusammenhang.
Und wie kann man damit umgehen, wenn ich jetzt eine Nachricht höre und da ein Zusammenhang hergestellt wird? Gibt es eine einfache Heuristik, wie ich vielleicht den Unterschied oder wenigstens das hinterfragen kann, um einfach mir selbst eine Standardbestimmung zu ermöglichen?
Also meine Beobachtung ist eher, in den allermeisten Fällen ist diese Kausalität nicht da. Also wenn ich mir so Medienberichte anschaue, da heißt ganz oft, keine Ahnung, Blumenkohl reduziert ihr Herzinfarktrisiko um 20%. Oder irgend sowas halt, ja, kann man sich ja alles Mögliche ausdenken. Ich würde bei solchen Meldungen fast sicher davon ausgehen, dass die Kausalität nicht gegeben ist, sondern dass man halt einen korrelativen oder man findet oft auch den Begriff assoziativen Zusammenhang gefunden hat. Was wirklich nur hilft, ist in die Originalstudien reinzuschauen bei solchen Sachen oder sich dann auch mal zurückzulehnen und zu sagen, okay, ist es denn jetzt wirklich so bedeutsam für mein Leben? Ich habe in meinem Buch auch über die ein bisschen geschrieben über dieses astrologische Projekt, was wir ganz am Anfang gemacht haben mit Gunter Sachs, ja, wo es darum ging, rauszufinden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Planetenkonstellationen und bestimmten Ereignissen in unserem Leben oder bestimmten Verhaltensweisen. Da haben wir auch ganz spannende Sachen gefunden dabei und es, ja, signifikante Zusammenhänge. Man kann darüber streiten, ob sie jetzt kausal sind oder nicht, das werden wir nicht nachweisen können. Aber die Frage ist doch, ist es denn ernsthaft relevant für mich zu sagen, ich habe vielleicht eine 2% erhöhte Wahrscheinlichkeit, mich für einen Partner meines eigenen Tierkreiszeichens zu interessieren, als für jemand anderen? Also es gibt praktisch gesehen im echten Leben viele andere Dinge, die wichtiger sind.
Was mir sehr geholfen hat, auch bei solchen Aussagen wie rote Beete verlängern das Leben um 2 Jahre, zu hinterfragen, wie man das überhaupt messen kann oder erheben kann. Ich muss eigentlich dann 2 gleichwertige Gruppen auseinanderhalten und eine einzige Variable verändern, das ist rote Beete oder den Konsum von rote Beete und der Rest, Rauchen, Fitnessstudio-Besuche, Schlafzeiten, Familien, Umfeld, alles gleich lassen und nur eine Variable verändern. Und ob das überhaupt in der Praxis möglich ist. Wenn nicht, dann würde ich immer sehr vorsichtig sein bei solchen Themen. Beim Rauchen ist es so ein bisschen anders, wenn man jetzt 20 Millionen Datenpunkte hat über 40 Millionen Menschen, die rauchen und nicht rauchen. Und da gibt es doch tatsächlich eine Korrelation. Dann ist das nachvollziehbar. Aber bei rote Beete ist das schwieriger, finde ich. Ja.
Ja, definitiv, ja. Oder auch beim Apfelessen oder wie auch bei allen anderen Ernährungsstudien. Und dann kann ja auch noch ein Placebo-Effekt dazukommen, ja, weil die Leute meistens merken, ob sie Salat oder Schnitzel essen. Also, und wenn ich weiß, dass ich mich gesund ernähre, dann kann es ja sein, dass allein dadurch dadurch eine Wirkung entsteht oder weil es halt zusammenhängt mit vielen anderen Dingen, die ich auch tue im Leben. Also ja, absolut richtig.
Und deswegen ist es so spannend zu sehen, wenn Sie Ernährungsmythen aufgreifen, können Sie 100 Studien finden, die bestätigen, dass Carnivore-Diät sehr positiv auf Ihre Gesundheit wirkt und dann 100 genau die gegenteiligen Studien, wo vegane Ernährung genauso wirkungsvoll ist im positiven Sinne und dann wissen Sie, okay, da kann die Statistik nur als Instrument eingesetzt werden, um Confirmation Bias vielleicht zu finden oder zu bestätigen.
Ja. Ja, ganz genau.
Und in Ihrem Buch gehen Sie sehr, sehr stark auch auf Führungsthemen ein und sagen, man sollte mit Daten führen, nicht kontrollieren. Welche Rolle spielt aktuelle Welt mit KI, mit diesen neuen Modellen, die einen wirklich überraschen, was da für Ergebnisse rauskommen, für die Führung der Zukunft oder auch der Gegenwart?
Also eins verändert sich jetzt schon mal ganz stark und darauf müssen sich Führungskräfte einstellen. Das geht nicht mehr um Autorität oder es geht nicht mehr um Fachwissen. Es kann sich mittlerweile ja fast jeder mithilfe von KI mehr oder weniger zum Experten aufschlauen. Also ich bin da durchaus sehr kritisch, ja, weil ich glaube, wenn man nicht weiß, wovon man spricht oder nicht zumindest ein Grundverständnis von dem Thema hat, wird KI einen eher in die Irre führen, beziehungsweise man glaubt an Dinge, die vielleicht so im Detail gar nicht stimmen, weil die rauskommen. Aber das ist ein Thema, mit dem sich Führungskräfte beschäftigen müssen. Also, dass sie halt nicht mehr die oder nicht mehr naturgegeben die Experten oder Expertinnen in einem bestimmten Thema sind und dadurch führen können. Und auch, dass Mitarbeiter KI nutzen.
Aber war das nicht so in den letzten Jahrzehnten, dass an die Spitze der Unternehmen nicht immer die besten Experten hochkamen, sondern Leute, die vielleicht die komplexen Zusammenhänge verstanden hat und die Menschen mitreißen konnten, so im idealtypischen Fall. Weil wenn Sie einen guten Vertriebsmann oder Vertriebsfrau zu Vertriebsleiter oder Leiterin machen, verlieren Sie meistens einen guten Vertriebsmann, gute Vertriebsfrau und bekommen noch eine schlechte Führungskraft.
Ja, das ist natürlich richtig, aber ich würde es jetzt auch breiter sehen in dem Sinne, kann ich mich zum Beispiel gut ausdrücken, kann ich kommunizieren, ja, finde ich die richtigen Quellen, die mich informieren? Kann ich mich schnell zu einem bestimmten Thema informieren? Und das ist ja auch das spielt ja auch eine wichtige Rolle.
Sie sagen, Führung heißt Verantwortung für gute Fragen übernehmen. Das fand ich cool. Es gibt ja auch tatsächlich einen anderen amerikanischen Forscher, der sagt, die gute Führung ist, die guten Fragen zu stellen. Und welche Fragen sind gut, Frau Dr. Schüller?
Da glaube ich, kann man sehr viel auch aus dem Thema Datenkompetenz lernen, weil da geht es auch darum, Fragen zu stellen, die präzise sind, die überhaupt messbar sind, in dem Sinne auch beantwortbar sind. Also es gibt ja dieses Konzept der smarten Ziele und an dem kann man sich auch orientieren, wenn man Fragen stellt, also smarte Fragen zu stellen. Die Fragen sollten spezifisch sein, sie sollten messbar sein, sie sollten attraktiv sein, also das heißt, das Ergebnis oder die Antwort muss überhaupt überzeugen. Ja, also all diese ganzen Themen, die spielen dabei eine Rolle.
Und welche Rolle spielt dann noch die Intuition? Sie haben noch mit Professor Gigerenzer viel gearbeitet, ja, und der vertritt ja eine ganz andere Meinung als Herr Kahnemann, der war auch bei uns zu Gast. Ich bin auch ein großer Freund der Intuition, aber da gibt es immer ein Aber bei diesem Thema.
Ja, also der Streit zwischen Gigerenzer ist, soweit ich das überhaupt gut zusammenfassen kann, ist die Frage, was bedeutet eigentlich Heuristiken oder welche Rolle spielen Heuristiken? Und ist Intuition oder unsere selektive Wahrnehmung hier, unsere begrenzte Rationalität, so wird es ja bezeichnet, ist es eigentlich ein Fehler oder ist es eine Chance des Menschen? Und während Kahnemann das als Fehler, als menschliches Defizit sieht, sieht Gigerwenzer das als eine ganz besondere menschliche Eigenschaft, die uns eine weitere Möglichkeit des Entscheidens der Informationssammlung verschafft. Und darüber haben wir eben gesprochen und vor allem auch über die Frage, welche Rolle spielt eigentlich Intuition bei der Führung, beim Thema Daten und wie kann ich Intuition überhaupt erwerben und für mich nutzen? Und zwar Intuition in dem Sinne als ein tiefes Wissen, das durch die jahrelange Beschäftigung mit einem Thema entsteht, sodass ich im Moment verstehe, was ist jetzt der richtige Weg, wie muss ich was anpacken, oft ohne, dass ich es jemand erklären kann.
Gigerenzer sagt auch, dass 60% aller Entscheidungen in DAX-Vorständen intuitiv getroffen werden und dann mit teuren Beratern rational begründet. Wie kann man damit umgehen, um eigene Entscheidungen nochmal so zu reflektieren, dass sie einem später nicht auf die Füße fallen?
Also ich habe dieses Thema auch schon mal angerissen in meinem Datenkompetenzrahmen, den ich das ist jetzt auch schon 7 Jahre her oder so, für den Stifterverband damals geschrieben habe. Und da geht es um die Frage, wie gehe ich eigentlich im Nachhinein mit Daten um, die zu meinen Überzeugungen passen oder auch nicht. Und das ist nicht mal unbedingt eine Kompetenz oder eine Fähigkeit in dem Sinne, wie wir es oft als Skill verstehen, sondern wirklich eine Einstellungssache. Also bin ich bereit, neue Informationen, die ich bekomme, wirklich einigermaßen unvoreingenommen zu betrachten und meine Entscheidungen zu hinterfragen? Oder nehme ich eigentlich nur das noch auf, was meine eigenen Entscheidungen bestätigt?
Ja, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung aus dieser eigenen Selbstweltwahrnehmung, die man bestätigt sucht, auszubrechen. Und da ist es, glaube ich, gutes Sparringspartner an eigener Seite zu haben, sehr, sehr wichtig.
Ja, unbedingt. Also das ist auch was im Zeitalter von KI durchaus nochmal ist, was es zu reflektieren gilt. Also klar kann ich KI dafür nutzen, mir Fragen zu stellen. Und das ist auch eine bessere Herangehensweise, finde ich, als die KI zu fragen. Also statt die KI zu fragen, ist das jetzt die richtige Entscheidung, die ich treffe, könnte ich die KI bitten, stelle mir Fragen, die meine Entscheidung hinterfragen, die mich challengen, die mich nochmal dazu bringen, mir nochmal andere Perspektiven anzuschauen, die mich zum Beispiel fragen, warum ist das jetzt wichtig für dich? Warum hast du diesen Aspekt besonders hervorgehoben? Warum hast du diese Argumente weniger gewichtet? Ja, also das ist das eine Thema. Und das andere ist aber auch, welche Rolle sollten vielleicht zukünftig, oder sollten nicht nur vielleicht, sondern sollten zukünftig auch menschliche Sparringspartner nochmal spielen, die eine ganz, ganz andere Perspektive reinbringen können und die auch nicht glatt und geläufig sind, die sich also nicht an mich anpassen, sondern mir durchaus auch mal sehr harsch widersprechen.
Und das ist total faszinierend, was man mit KI machen kann, auch diese kritischen Sparring in der Form anzugehen, weil sie können eine Passage, so eigenen Text mit einfügen und dann entweder fragen, zeig mir die 3 kritische Schwachpunkte des Textes oder 3 besonders gute Aspekte des Textes. Und sie bekommen absolut unterschiedliche Auslegungen ihres Textes. Und da braucht man nun den Mut und vielleicht auch Demut, sich diese Kritik zu stellen. Und das ist das, was viele gar nicht möchten, weil sie auch mit eigenen Urteilen lieber weitergehen, ohne sich selbst kritisch zu hinterfragen.
Ja, und das ist die große Herausforderung. Und wenn ich das vorher nicht konnte, werde ich es durch KI vermutlich nicht lernen.
Und sie sagen, Technik ist schnell, Kultur ist langsam.
Ja, das ist ja das alte von Peter Drucker, Culture Eats Strategy for Breakfast, ja.
Und was schätzen Sie aus der Perspektive der Bildungswesen? Was wird KI mit unseren Kindern machen und mit der Schule und mit Schulprogrammen? Wofür brauchen wir noch so viel Stoff auswendig zu lernen?
Also wir können uns jetzt hier Utopien oder Dystopien ausmalen und ich glaube, beides ist sehr möglich, dass das passiert. Auf der einen Seite mal im positiven Sinne kann KI dabei unterstützen, einfach ganz viele zusätzliche Informationen zu beschaffen, einzuordnen, auch Unterricht viel individueller zu gestalten, auf das einzelne Kind einzugehen, Kinder zu motivieren. Ich habe in meinem Buch auch ein Beispiel gebracht von einem Video aus einer Schule, die Kinder gefragt haben, was willst du mal werden? Und dann haben die sich selber gesehen als Erwachsene, zum Beispiel als Ärztin, als Pilotin, als Unternehmer und so weiter. Und man sieht wirklich in dem Video, wie die Kinder begeistert sind, dass sie sich jetzt da sehen und wirklich das Gefühl haben, hey, da bin ja ich. Das ist ja nicht nur irgendwie so eine vage Vorstellung, das kann ja wirklich Realität werden. Und dann kann KI vielleicht sogar helfen, die einzelnen Schritte dahin aufzuzeigen und zu sagen, okay, dann machst du als nächstes das, dann lernst du das. Und so weiter, ja, also sich das wirklich diesen Weg auch vorstellen zu können. Auf der anderen Seite die Frage, ja, warum müssen wir noch so viel auswendig lernen? Ich fand es immer schon kritisch, auswendig zu lernen, also auch bevor wir jetzt diese Fortschritte mit generativer KI hatten, aber ich glaube, wir Menschen müssen in der Lage sein, Dinge einzuordnen, also zu verstehen, was sind wirklich richtige Fakten, gute Argumente, was hat eigentlich noch welche Bedeutung im Diskurs. Und das ist was, wo KI oder generative KI ja auch sehr in die Irre führen kann. Also gerade in der Wissenschaft, in der Forschung sieht man das. Sie können sich jetzt mit DeepSeek oder auch mit Perplexity oder so, kann man sich ja jede Menge wissenschaftlicher Studien auch zusammentragen lassen, auswerten lassen und so weiter. Aber die Frage ist, welchen Stellenwert haben die eigentlich in dem jeweiligen Fachgebiet? Weil da hängt es sehr davon ab, was ist überhaupt zugänglich und was nicht. Und nur, weil es in DeepSeek auftaucht, heißt es noch nicht, dass es die ganze Wahrheit ist, sondern dass möglicherweise auch in Journals, die halt von generativer KI nicht durchsucht werden können, ganz andere Artikel gibt, ganz andere Fachbeiträge, die in der Fachwelt selber, in der jeweiligen Disziplin, eine viel höhere Bedeutung haben, die aber nicht gefunden werden.
Ja, ich beobachte das auch, dass Wissens zur Verfügungstellung massiv an Bedeutung verloren hat. Da geht es jetzt um die Verifizierung und vielleicht Verstehen der komplexen Zusammenhänge und Hinterfragen. Deswegen war ich so glücklich, dass Sie das Thema der Fragen, die richtigen Fragen zu stellen. Gibt es eine Lieblingsfrage von Ihnen, die Sie selbst stellen, wenn Sie Daten sehen?
Also, was kann man noch damit machen?
Okay, Anschlussfähigkeit.
Was kann man noch damit machen? Ja, also es gibt ja dieses Prinzip, die FAIR-Prinzipien für Daten. Daten sollten findable, accessible, interoperable und reusable sein. Also diese Wiederverwendbarkeit von Daten. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, zu überlegen, was kann ich denn noch damit tun?
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Und man liest überall, wir müssen datengetrieben entscheiden. Da sind Sie ja eine andere Meinung, dass Sie dateninformiert entscheiden sollten. Können Sie den Unterschied erläutern?
Ja, weil datengetrieben für mich so diese Konnotation hat, es zählen nur Daten und sonst nichts. Und es ist eben nicht so. Ich meine, natürlich könnte man sich jetzt auf einer Meta-Ebene auf den Standpunkt stellen, alles sind Daten, auch alles, was wir qualitativ erleben, sind in gewisser Weise eine Art von Daten, die wir nur noch nicht messen können. Aber ich bin da bei Gigerenzer. Ich glaube, wir brauchen auch diesen Aspekt der Intuition, dieses etwas zu erkennen, wo es bisher noch keine oder ganz wenige Datenpunkte gibt, vielleicht sogar nur unsere Vorstellungskraft. Ich habe ja in meinem Buch auch ein ganz kleines Gespräch geführt mit dem Matthias Röder, der damals die 10. Sinfonie von Beethoven zu Ende komponiert hat. Also er hat dieses Projekt damals koordiniert. Und da haben alle gesagt, ja, spinnst du und das funktioniert nicht. Und das ist ja schon Jahre her. Da gab es ja noch nicht mal generative KI in dem Sinn, wie wir sie heute kennen. Ja. Aber er hatte einfach die Idee, dass das funktionieren könnte. Ja. Und das ist so wie, es ist einfach, mit generativer KI einen Weg zu finden, wenn ich weiß, ich möchte von A nach B. Aber wenn ich noch gar nicht weiß, dass da vielleicht B sein könnte oder vielleicht ist es C oder auch X oder Y und dass da ein Weg dahin ist, dann brauche ich eine ganz andere Art von Vorstellungskraft, eine ganz andere Art von Kreativität, als diese Kreativität etwas zu generieren für einen Weg, der schon klar ist.
Und man kann ja über Daten sehr viel sagen, auch einiges Kritisches. Sie haben den Begriff Dystopie erwähnt. Wo beginnt die offene Datenkultur und endet der gläserne Bürger?
In dem Moment, wo Daten monopolisiert werden oder die Macht über die Daten monopolisiert wird, das heißt, wo es einzelne wenige gibt, die möglicherweise auch nicht mehr demokratisch legitimiert sind und dann Einblicke bekommen in uns Bürger, in uns Menschen, mit denen wir gesteuert werden können. Das ist jetzt ein bisschen sehr abstrakt, aber ich habe ja einige Beispiele drin, sogar aus Bereichen, wo man eigentlich denkt, da geht es jetzt gar nicht um wirtschaftliche Interessen, sondern diese Beispiele von Algocracy. Also, wo versucht wurde in verschiedenen Regierungen, ich habe drin Australien, Niederlande, in Großbritannien gab es einen Fall, auch als Versuch in Österreich, mal Entscheidungen, die sehr relevant sind für Bürgerinnen und Bürger, mit Hilfe von Algorithmen zu treffen. Also beispielsweise, ob sie eine Maßnahme bekommen, um in den Arbeitsmarkt zu integriert zu werden. Das war die Fragestellung in Österreich. Ja, also wen unterstützt man eigentlich, einen neuen Job zu finden? Wen bildet man weiter? In den Niederlanden ging es um das Thema Kindergeld. Wer hat möglicherweise zu Unrecht Kindergeld bezogen? Und da kam dann halt raus, dass der Algorithmus einen ganz starken Racial Bias drin hatte und was dazu geführt hat, dass viele Eltern zu Unrecht beschuldigt wurden, teilweise in den finanziellen Ruin getrieben worden sind. Es gab sogar Suizide am Ende. Und das waren halt Fälle, wo man sagen muss, da wurde Maschinen blind vertraut, denen wurden ganz viele Daten gegeben, die sie eigentlich gar nicht hätten haben dürfen. Auf der anderen Seite war das, was da passiert ist, für die Betroffenen intransparent. Das heißt, ich selber wusste gar nicht, was passiert mit meinen Daten und konnte auch nicht widersprechen. Und das hat am Ende zu einem ganz großen Problem geführt. Und da sind wir an dem Punkt, gläserner Bürger, ja, für jemand anderen, der dann aber auch noch diese Durchsichtigkeit, diese Transparenz ausnutzen kann für sich. Während ich selber nicht weiß, was passiert.
Aber das ist ja das, was Sie jetzt erwähnen, ist nicht in China passiert, sondern in demokratischen Ländern. Das ist ja voll. Ja, genau, das meine ich jetzt. Das ist ja demokratisch legitimierte Entscheidungsfindung gewesen. Und wie geht man damit um? Wie kann man das reglementieren?
Also letztlich sehr genau zu überlegen, was wollen wir zulassen und was wollen wir nicht zulassen. Und festzuhalten, dass letztlich die Entscheidung der Mensch treffen muss. Aber das ist ja auch in der KI-Verordnung der EU mittlerweile so festgelegt.
Okay. Und ja, diese Blackbox-Problematik, das haben Sie ja auch jetzt gerade eben erwähnt, dass man eigentlich nicht weiß, was die tatsächlichen Algorithmenwege sind, um diese Entscheidung zu unterstützen, sondern es kommt ein Ergebnis, ich weiß nicht, ob die Maschine das selbst versteht, aber das ist ja auch bei den Banken so, dass sie eine Kreditentscheidung, die Maschine trifft, die man nicht nachvollziehen kann.
Ja, die Situation hatten wir ja immer schon. Also den Schufa-Score, den kannten Sie ja vorher auch nicht. Also so, warum werden Sie eingestuft als kreditwürdig oder nicht? Ja, oder warum bietet Ihnen ein ganz, ganz einfaches Beispiel, Sie wären Neukunde im Versandhandel, warum darf der eine auf Rechnung bezahlen und der andere halt nicht? Ja, das ist eine Entscheidung, da geht es natürlich auch um eine wirtschaftliche Abwägung. Also es geht ja auch um den Schutz derjenigen, der das anbietet und der nicht betrogen werden möchte. Oder der nicht am Ende auf lauter nicht bezahlten Krediten sitzen bleiben möchte. Die Frage ist halt hier, und dann sind wir wieder beim Thema des Buches, wie viel Macht sollte eigentlich wer haben? Und wenn ich am Ende in der Situation bin, dass ich nur noch ein Unternehmen habe, bei dem ich einkaufen kann, oder nur noch eine Bank habe, bei der ich Kredit bekommen kann, und nicht mehr in der Lage bin, das zu beeinflussen, dann kriegen wir ein Problem. In dem Moment, wo ich noch eine alternative Auswahl habe, ist es natürlich ganz was anderes.
Aber aktuell sehen wir ja diese Tendenzen der Konzentration und auch die Deutschen sind, glaube ich, nicht bereit, auch minimale Beträge zu zahlen, um eigene Daten zu schützen, sondern sie tauschen die Daten gegen die Nutzung. Und das ist ja, man sagt ja so oft, Daten ist das neue Öl des 21. Jahrhunderts. Aber braucht man da eine andere Bildung oder kulturelle Prägung, um damit anders umzugehen?
Ja, zumindest mal ein Bewusstsein dafür. Es gibt ja auch diesen schönen Satz, wenn es nichts kostet, bist du das Produkt. Ja, also so, dann bezahle ich eben mit meinen Daten und das bedeutet, dass im Zweifelsfall jemand damit etwas über mich erfährt, damit etwas machen kann, vielleicht sogar mich subtil damit steuern kann. Und das
oder nicht so subtil.
Ja,
genau.
So viel. Ja, aber halt okay. Allein schon die Frage, was wird mir auf der Startseite präsentiert? Was ist die erste Information, die ich bekomme? Was ist dann die nächste? Das ist nicht bei allen Menschen gleich. Das hängt damit zusammen, was die Maschine über mich weiß oder zu wissen glaubt. Und das eben frühzeitig zu vermitteln, halte ich für ein wichtiges Thema. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, mehr oder weniger anonym im Internet zu surfen. Und ich habe manchmal, wenn ich Vorträge an Schulen mache, dann zeige ich das auch und sage, geht mal rein ins Internet, in euren Browser und dann geht mal über ein anonymes Browserfenster rein und schaut mal, wie anders es aussieht. Ja, oder über den Zugang wie Tor und schaut mal, was ihr seht. Oder auch, was ihr nicht mehr seht, weil ihr nicht mehr dafür mit euren Daten bezahlt.
Genau, das ist ja das Interessante, dass man plötzlich dann viele Dinge gar nicht nutzen darf, weil man ohne Daten keinen Zugriff hat.
Ja.
Und es gab ja den bekannten Fall mit Cambridge Analytica, glaube ich, ja, wo ab 300 Likes kannte die Maschine sie besser, als sie sich selbst eingeschätzt haben. Ja, da konnte die Maschine mit allen Algorithmen sie besser in ihren Entscheidungswegen einwerten, als sie das selbst getan haben. Ja, was auch dann zu Manipulation in den Wahlen geführt hat.
Ja, also darüber kann man natürlich streiten, ob einen die Maschine besser kennt oder was es bedeutet, jemanden zu kennen. Aber klar, in reproduzierbaren Entscheidungen, jetzt, wie was werde ich als nächstes liken online? Ja, ich glaube schon, dass man sowas relativ gut vorhersagen kann, ja.
Und ich glaube, was wir in heutiger Zeit lernen müssen, dass es Ambiguität existiert und dass wir damit besser umgehen sollen. Sie sagen auch, dass Organisationen Ambiguenz, Fähigkeit und Toleranz stärken müssen. Und das hört man überall. Die Frage ist, Frau Dr. Schüller, wie schafft man das? Wie kann man eine Organisation so trainieren, dass sie mit Ambiguität besser zurechtkommt?
Oh, das ist jetzt eine Riesenfrage, ein Riesenthema.
Tut mir leid. Ist aber das, was mich interessiert, ja, weil wir natürlich damit auch konfrontiert sind.
Ja, klar. Also mein Ansatz ist natürlich aus meiner Prägung her zu sagen, wie kann eine Organisation lernen, besser mit Daten umzugehen und Daten besser zu interpretieren und vor allem zu verstehen, dass Daten und die Ergebnisse von Datenanalysen, egal ob mit Statistik oder mit KI-Methoden, halt nicht so eindeutig sind, wie sie oft den Anschein haben. Ja, und dieses immer wieder zu üben, Bedeutung zu hinterfragen, das ist eine wichtige Rolle. Also ein Thema ist schon mal, wen hole ich überhaupt mit an den Tisch, um zu diskutieren? Was werten wir aus? Mit welchen Daten werten wir aus? Wie nutzen wir die Ergebnisse? Was bedeuten die Ergebnisse? Also unterschiedliche Perspektiven mit reinzuholen und mitzudiskutieren. Und das hat ja dann am Ende auch wieder viel mit Inklusion zu tun, was in dem Kontext sicherlich auch ein wichtiges Thema ist. Also wen beziehe ich mit ein? Wer darf überhaupt mitreden? Und wer bekommt seinen Teil der Macht, um beim Thema des Buches zu bleiben? Ja, und das also auch zu erkennen, dass es eben nicht diese Eindeutigkeit oft gibt, dass man Dinge auf die eine oder andere Art auswerten kann. Und dann möglicherweise unterschiedliche Ergebnisse auch rauskommen oder diese Ergebnisse nicht zwingend das bestätigen, was man sich eigentlich erwartet hat. Und ja, was heißt denn das dann? Heißt denn, dass das alles falsch war? Heißt es, dass man vielleicht nochmal in einer neuen Perspektive draufschauen muss? Heißt es, dass man vielleicht mehr Daten braucht, dass man anders erheben muss? Ja, das sind da dann die spannenden Fragen, die auftauchen. Also insbesondere wird es dann interessant, wenn das, was rauskommt, nicht zu dem passt, was man sich erwartet hat.
Und das ist die Frage, das zu akzeptieren und damit umgehen zu können. Und wir haben über Confirmation Bias gesprochen, ja, wo man das bestätigt findet, was man schon im Inneren als Meinung hat. Gibt es weitere solche Biases, das, was Sie immer wieder antreffen?
Ja, also es gibt sowas wie Ankereffekte zum Beispiel. Die erste Zahl, die in den Raum gestellt wird, die bleibt eben hängen. Das kann man auch sehr für sich nutzen, um mal die erste Zahl zu positionieren. Es gibt den Survivorship Bias, den man auch oft beobachtet, mit dem wird ja auch viel gearbeitet. Also so, wenn Sie drüber nachdenken, ob Sie in Kunst investieren sollten, ja, weil ein Kunstwerk von Andy Warhol, wenn Sie das am Anfang gekauft haben, das hätte jetzt eine riesen Wertsteigerung und das könnte ja erstmal sehr verlockend sein, aber dann denken Sie mal an all die röhrenden Hirsche und Waldszenen und sonst was, die in irgendwelchen Wohnzimmern oder über dem Sofa hängen. Und die niemand jemals irgendwann wahrscheinlich kaufen wird. Und das ist eben der Survivorship Bias. Das heißt, man sieht nur das, was erfolgreich geblieben ist und nicht das, was nicht erfolgreich ist. Und das ist auch ein wichtiges Thema, was wir oft ignorieren. Also so oft, wie ich denke, so jeder kann Influencer werden auf Instagram. Ja, all diejenigen, die es halt nicht geschafft haben und wieder aufgegeben haben, die sehe ich halt nicht. Ist vielleicht ganz interessant, was man seinen Kindern mitgeben könnte, ja.
Das ist,
die Chance, Influencer zu werden, ist relativ gering.
Das ist, sagt man ja, man sollte über den Friedhof der gescheiterten Künstler, Influencer und Fußballspieler vielleicht besichtigen gehen und schauen dann, wie viele tatsächlich zu diesen Survivors gehören. Ja. Was halten Sie von Groupthinking Bias? Ist das auch, glaube ich, ein großes Thema?
Ja, also dass sich Gruppen orientieren oder dass Gruppen dann, ja, dass am Ende keiner mehr der Gruppe widerspricht. Ja,
das genau, dass herrschende Meinung plötzlich die beherrschende Meinung wird. Ja.
Ja, also ich glaube, es ist jetzt gar nicht, geht jetzt gar nicht mal so drum zu sagen, okay, was ist jetzt der größte Bias oder der schlimmste oder der wichtigste in der Situation, sondern sich einfach klar zu werden, es gibt diese Biases, es gibt diese Verzerrungen im Denken, die passieren können in bestimmten Umständen, unter bestimmten Umständen, und sich damit mal auseinanderzusetzen. Ja, und zu sagen, die können eben eine Rolle spielen, weil oft, also ich beobachte das oft bei diesem Thema Unstatistik. Das ist ja so mein Hobby mehr oder weniger, also so zu zeigen, wo ist jetzt mit der Statistik mal wieder was schiefgegangen. Aber eigentlich kann man immer sagen, es gibt so eine Parallele. Warum? Lassen wir uns in die Irre führen von Zahlen? Das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass das Werkzeug Statistik falsch angewandt wurde oder die Zahlen das nicht hergeben, sondern auch, dass wir zu bestimmten Wahrnehmungsverzerrungen tendieren als Menschen, bestimmte Dinge da sehen, ja, bestimmte Dinge stärker wahrnehmen als andere. Ja, also so ein Signaling zum Beispiel, wenn ich auf einer Karte was rot einfärbe, dann sticht dieses Rote heraus, dann nehme ich das besonders wahr. Und ja, da haben vielleicht Leute, die farbenblind sind, sogar einen gewissen Vorteil, weil sie davon sich dann nicht so leicht aufs Glatteis führen lassen. Ja, aber das sind so kleine Tricks, die ich dann eben auch anwenden kann.
Wenn Sie an die letzten Jahre zurückblicken, was war die krasseste Unstatistik des Jahrzehnts für Sie?
Oh, die krasseste Unstatistik des Jahrzehnts. Also die hartnäckigste für mich ist eben dieser Mythos von den faulen Deutschen. Die hatten wir ja jetzt schon zweimal.
Weil, dass sie zu wenig arbeiten, obwohl man die Teilzeit nicht einrechnet?
Genau, ganz genau das, ja. Und dann auch noch die reine Arbeitszeit letztlich als Ersatz zu nehmen dafür, wie produktiv wir eigentlich sind. Also es geht ja nicht nur um Arbeitszeit. Und es geht auch nicht darum, Arbeitszeit immer nur zu maximieren. Ja, weil das bedeutet ja letztlich auch am Ende, welche Arbeitsbedingungen habe ich. Ich meine, klar, in einem Land, wo Menschen von einem Job alleine nicht leben können und nur noch zwei Nebenjobs brauchen, um sich über Wasser zu halten, arbeiten sie natürlich mehr. Aber ist das was wir wollen in Deutschland? Vermutlich nicht. Klar könnte man an der einen oder anderen Stelle mehr arbeiten. Das sehe ich als Unternehmerin ja auch manchmal, dass ich mir denke, so, ach, das wäre jetzt schön, wenn die Leute jetzt vielleicht noch 2 Stunden bleiben würden. Aber trotzdem, die Zeit an sich ist nicht der einzige Maßstab.
Ja, absolut, absolut. Das ist ja da, wo man über Kausalität und Korrelation auch wieder reden kann, wie das miteinander geht. Was für mich immer fasziniert war, dass das Gender Gap Statistik, die eigentlich Äpfel mit Birnen vergleicht, weil man hier nicht die gleichen Jobs ansetzt, sondern ungewichtete Jobs mit unterschiedlichen Aspekten vergleicht. Das ist auch eigentlich ein Missbrauch der Statistik in der Form. Ja,
ja, und ich finde, das ist eine sehr spannende Statistik, weil man da ja auch sagen kann, also ein anderes Thema nochmal mit aufgreifen kann, nämlich dieses Fit for Purpose. Also was möchte ich damit eigentlich aussagen? Wir diskutieren über diesen Gender Pay Gap ja oft unter dem Aspekt Fairness der Bezahlung.
Genau.
Ja, und dann darf man nicht einfach unbereinigte Daten miteinander vergleichen. Also da muss man berücksichtigen, dass Frauen in anderen Jobs sind, dass sie öfter Erwerbsunterbrechungen haben, dass sie vielleicht in anderen Branchen arbeiten und so weiter und so fort. Ja? Also so, wenn man das alles rausrechnet, dann wird dieser Gender Pay Gap nicht null, aber er wird schon relativ klein. Man kann dann drüber streiten, was davon ist jetzt selbst entschieden von Frauen und was davon ist vielleicht doch wieder
irgendwie strukturell,
Druck, ja. Ja, strukturell oder Druck. Ja, aber das ist der eine Punkt. Also hier geht es um die Fairness. Wenn ich aber wissen will, was bedeutet das eigentlich langfristig für unsere Gesellschaft, dann ist hat der unbereinigte Gender Pay Gap auch seine Berechtigung, denn er sagt, naja, ich kann ihn nutzen, beispielsweise um Prognosen zu machen über Altersarmut bei Frauen. Ja, denn von dem faktischen Lohn- oder Gehaltsunterschied der hat ja eine Auswirkung auch darauf, was bekommen die Leute am Ende an Rente und können die sich im Alter eigentlich noch versorgen. Und da wissen wir, dass Frauen sehr viel stärker von Altersarmut betroffen sind als Männer. Und da können wir noch so viel statistisch rausrechnen, dieses Paktum bleibt bestehen. Und das sind unterschiedliche Zwecke, was ich mit dieser Statistik auswerten möchte. Und deswegen ist es nicht so, dass der unbereinigte Gender Pay Gap was ist, was man sich überhaupt nicht anschauen sollte, sondern der hat eben einen anderen Zweck, also zu verstehen, wie hoch ist das Risiko von Altersarmut bei Frauen jetzt und in Zukunft.
Aber das ist nicht das, was quasi in Anführungszeichen propagiert wird. Brauchen wir vielleicht ethische Normen für die Statistiknutzung, um zum Beispiel Achsen nicht abzuschneiden bei den Darstellungen der Linien? Das ist ja total faszinierend, was man da macht, um die Ausschläge zu vergrößern. Das ist bei uns in der Firma, das heißt, ich werde es da immer ungehalten, wenn da jemand das macht, um das zu verdeutlichen, die Varianz von 3%, und dann plötzlich sieht es aus, als ob da eine Schwankung von 40% dasteht, nur weil man eine Achse beschnitten hat.
Ja, erstmal zu dem Detail, da hatte ich auch gerade eine kleine Diskussion auf LinkedIn, ob man das tun sollte oder nicht, weil jemand meinte, es wäre ja durchaus in manchen Situationen sinnvoll, um bedeutsame Veränderungen rauszustellen, auch wenn sie klein sind. Ich bin davon nicht überzeugt, weil ich mich dann frage, ob man nicht vielleicht überlegen muss, ob die Maßzahl an sich richtig ist. Also wenn ich sage, eigentlich, ich bin auf einem relativ hohen Niveau, aber kleine Schwankungen können eine große Bedeutung haben, sollte ich das dann nicht vielleicht anders skalieren? Also dass ich sage, okay, Abweichungen vom Trend statt der absolute Wert an sich. Also zu überlegen, kann ich es da nicht anders skalieren, damit ich nicht gezwungen bin, diese Achse abzuschneiden. Und ich glaube, das kann man in vielen Fällen machen. Da muss man einfach nur noch mal einen Schritt weiter denken. So, das jetzt mal zu dem Beispiel. Also ich bin auch der Meinung, Achsen abschneiden ist das letzte Mittel, zu dem man greifen sollte, solange es noch andere gibt. Sagen wir mal so. Ja, vielleicht ja, in absoluten Notfällen.
Ja. Man macht sich auch angreifbar. Ja, das ist ja auch, dann ist es eine gute Aussage, wird dadurch einfach nur sofort mit Misstrauen belegt.
Ja, genau. Das ist eben auch ein Punkt, dieses mitzudenken. Wo mache ich mich angreifbar? Das habe ich ja auch an einer Stelle im Buch gesagt. So ist ein bisschen natürlich mit einem Augenzwinkern. Ja, aber überlegen Sie sich sehr genau, wo kann Ihr Gegner Ihre Statistik angreifen und wo können Sie seine Statistik angreifen? Ja, weil dann haben Sie ja auch eine starke Waffe in der Hand. Aber jetzt allgemein zu der Frage, die wir am Anfang gestellt haben mit Ethik. Es gibt ja ethische Prinzipien in der Statistik. Also so von der American Statistical Association beispielsweise, auch in Europa von, also FENSTAT, unser Dachverband der europäischen nationalen Statistikorganisationen, die haben Prinzipien oder ISI ethische Prinzipien veröffentlicht, für einen ethischen, für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Statistik. Und ich bin jetzt akkreditierte Statistikerin. Das bedeutet, ich habe mich verpflichtet, mich an diese Prinzipien zu halten. Und das gilt für andere Akkreditierungen in den USA, in Großbritannien, in Australien genauso. Nur es sind halt nicht alle Leute so, dass sie sich daran halten. Aber es ist nicht so, dass wir diese Prinzipien nicht hätten. Die kann auch jeder einsehen, die sind offen zu erkennen. Es gibt Schulungen dazu, alles Mögliche.
Aber das ist eben mit dem Journalismus. Ja, ich meine, an sich ist Journalismus zur Wertneutralität verpflichtet, ja, im klassischen Sinn auf jeden Fall. Und die Haltung entscheidet über die Färbung meiner Berichterstattung. Ich kann mir gut vorstellen, dass in der Statistik genau das Gleiche ist. Ja.
Ja, klar. Ich meine, wenn jemand bewusst lügen will,
dann... Oder das vielleicht gar nicht lügen, sondern so, wie wir gerade eben über Skalierung nachdenkt. Ja, das ist ja nicht lügen, das ist einfach nur eine Auslegung zu eigenem, um eigenen Standpunkt zu betonen. Ja,
klar, kann man jetzt diskutieren, ist es jetzt ein Mangel an handwerklichem Können oder ist es eine bewusste Manipulation? Ja, also so, manchen Fällen ist es wahrscheinlich auch, dass es Leute nicht besser wissen. Und weil sie das mit der Achse, um da nochmal drauf zurückzukommen, Excel schneidet halt automatisch die Achse ab. Also ich muss es von Hand bewusst wieder zurückstellen, wenn ich es anders haben möchte.
Oh, okay. Das heißt, ich denke jetzt an ich habe eigene Tools in Präsentationen, da schneidet das nichts ab. Das kann man einfach nur ein bisschen nach unten justieren, damit es sofort größer wird. Ja. Sie haben auch von einem sehr spannenden Begriff geschrieben, den ich das davor nicht kannte, die funktionale Devianz in der Organisation. Können Sie das erläutern? Ich fand das so cool.
Ja, das ist mir begegnet in einem Projekt, das ich seit einigen Jahren jetzt machen darf, zusammen mit einer Kriminologin, und zwar mit dem Zoll zusammen. Das ist super spannend. Ich kannte diesen Begriff vorher auch nicht, aber der ist in der kriminologischen Forschung, in der Soziologie bekannt. Und das bedeutet, dass Menschen in einer Organisation gegen Regeln verstoßen, weil sie anders ihre Arbeit nicht machen können. Also, dass die Regeln Menschen davon abhalten, gut zu arbeiten, und deswegen müssen sie dagegen verstoßen. Und das ist ziemlich weit verbreitet. Es gibt einen Forschungsbericht bei der Polizei dazu. Und wir beobachten das eben auch. Ich meine, wahrscheinlich haben das ziemlich viele Unternehmen, dieses Problem auch, dass irgendwelche Vorgaben, irgendwelche IT-Systeme eigentlich nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und deswegen bauen sich Menschen halt ihre Workarounds, bauen sich ihre eigenen Lösungen. Haben vielleicht eigentlich ein Tool, was sie anwenden sollten, aber bauen sich mal schnell eine eigene Excel-Lösung, weil die halt viel intuitiver ist und viel leichter zu bedienen. Und machen sich gar keine Gedanken darüber, dass sie damit möglicherweise gegen Datenschutz verstoßen. Also wenn ich eben nicht in meiner Datenbank Anwendung arbeite, die mir von der Organisation bereitgestellt wird, sondern mal schnell die paar Kundennamen rauskopiere und mir die in Excel anschaue, habe ich möglicherweise einen Datenschutzverstoß begangen, also ernsthaft gegen Regeln verstoßen, könnte aber vielleicht anders meine Arbeit gar nicht machen oder viel, viel umständlicher machen. Also das ist mal so ein Beispiel. Ich glaube, wenn man mal wirklich mit der Lupe durch viele Organisationen durchgehen würde, würde man sehr, sehr viel von dieser funktionalen Devianz finden. Und was wir eben jetzt machen in diesem Forschungsprojekt, ist, das gedanklich mal umzudrehen und zu sagen, funktionale Devianz zeigt, okay, da funktioniert was nicht, aber dann ist es eine Chance, dass man es besser macht. Also fragen wir die Leute, die diese Regelverstöße begehen, was wäre denn euer Vorschlag? Was würde euch helfen, uns zu verbessern? Und damit machen wir sehr, sehr positive Erfahrungen.
Aber es würde ja am Ende des Tages bedeuten, je mehr Regel, desto höher die organisatorische Devianz. Am Ende des Tages bräuchte man eigentlich mehr Rahmenbedingungen, weniger Regeln.
Ja, also am Ende geht es halt darum, haben wir mündige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder haben wir welche, die sich halt einfach nur von Regel zu Regel hangeln und gar nicht mehr selber denken? Und das ist ja das ganz große Thema, was über allem steht. Wie viel selber denken lassen wir eigentlich noch zu und wie viel selber denken fördern wir noch?
Ja, und das ist ja eine irrationale Mussannahme über Menschen, weil die Menschen, denen das Denken verbietet, das Werksgelände verlassen und unglaublich große Vereine leiten, ja, ohne dafür bezahlt zu werden, ja, als ehrenamtliche Helfer, oder bauen eigene Häuser ohne Anleitung. Das ist ja schon sehr interessant, wie wir mit Menschen umgehen. Das ist ja auch unser Menschenbild, das nicht immer dazu beiträgt, diese organisationale Devianz oder funktionale Devianz zu vermeiden. Ja.
Ja, vielleicht ist das die entscheidende Frage. Welches Menschenbild haben wir eigentlich in der Führung?
Und Sie sagen, das fand ich auch sehr interessant, Wertschöpfung vor Effizienz stellen.
Ja.
Das klingt ja für mich zuerst kontraintuitiv, weil irgendwie Wertschöpfung mit Effizienz zu tun hat. Aber Sie legen das ein bisschen anders aus, weil Sie sagen, nicht alles Messbare auch wesentlich ist.
Ja, am Ende hat es halt auch damit zu tun, ich meine, das ist eine Frage, die sich ja jeder Unternehmer, jede Unternehmerin am Ende auch stellt, ja, wie lange wird mein Geschäft so funktionieren, wie es gerade funktioniert? Wo muss ich in Innovation investieren? Was sind eigentlich die guten Use Cases, die mich weiterbringen? Um diese Abwägung zu treffen zwischen, was macht mich nachhaltig erfolgreich und wie kann ich das, was ich jetzt aktuell tue, möglichst effizient betreiben? Also was sind wir beim Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität? Das eine ist, bin ich im Prozess optimal, in dem wie ich Dinge tue, und andererseits tue ich überhaupt die richtigen Dinge. Und das ist die Frage, die ich mir immer wieder stellen muss. Also wenn ich nicht die richtigen Dinge tue, dann kann ich sie so effizient tun, wie ich möchte. Ich werde am Ende nicht erfolgreich sein.
Und ich muss jetzt das kurz anschauen. Sie hatten auch eine sehr interessante Aussage getroffen. Wer nur nach dem Warum fragt, aber nur was Daten hat, betreibt Kaffeesatzlesen mit Excel. Können Sie das erläutern zwischen Warum-Daten und Was-Daten?
Ne, Warum-Daten und Was-Daten?
Ich meine,
können Sie
das
den Kontext noch sagen?
Es geht, glaube ich, darum, dass wenn Sie aus den Daten die Begründung gar nicht rauslesen können.
Ja.
Genau.
Da sind wir wieder bei dem Thema Korrelation und Kausalität.
Und Kausalität.
Ja, genau. Das ist eben die Daten müssen halt zu meiner Fragestellung passen. Also wenn ich Ursache-Wirkungsanalysen machen möchte, verstehen möchte, warum etwas funktioniert und wie ich es steuern kann, muss ich eine Datenlage haben, die diese Ursache-Wirkungsbeziehungen überhaupt auch abbilden können.
Erklären
also,
kann.
Ja, genau. Also nur weil ich, sind wir jetzt mal wieder bei dem Beispiel, was hatten wir, rote Beete und langes Leben?
Ja.
Ja, nur weil ich weiß, diese Leute haben rote Beete gegessen und vielleicht ist es kein so gutes Beispiel, sondern eher müsste man das haben, was zeitgleich passiert. Vielleicht rote Beete und Körpergewicht oder sowas, ja. Also so, die Leute sind, wenn ich sage, Menschen, die rote Beete essen, die wiegen im Schnitt weniger. Ja, okay, aber ist das eine die Ursache vom anderen oder nicht? Das können wir aus diesen Daten nicht rauslesen.
Verstehe ich. Und Frau Dr. Schüller, wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Buch in Hall of Fame aufgenommen wird und Sie dürfen nur ein einziger Satz unter das Buch schreiben, was wäre das für ein Satz?
Daten sind Macht, nutze sie verantwortungsbewusst.
Sehr, sehr schön. Und Frau Dr. Schüller, wir stellen jedem Gast drei Fragen zum Abschluss des Gesprächs. Die Fragen würde ich auch Ihnen gerne stellen. Die erste Frage wäre, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt hat?
Ja, was mich sehr geprägt hat, ist das Buch Was ist Zufall, Statistik und Wahrheit von Rao, einem indischen Statistiker, dessen ganz starker Antrieb war, also nach der Befreiung von Indien aus der Kolonialisierung, dieses Land zu stärken und den Menschen Macht zu geben und die Menschen zu ermächtigen, das mit Hilfe von Statistik zu tun. Und dieses Buch ist voll von Anekdoten, die mir so die Augen geöffnet haben, was man alles mit Statistik und Daten machen kann, aber auch von einem, man spürt diese Dynamik dahinter, diesen Wunsch, die Welt zum Besseren zu verändern. Und das hat mich sehr geprägt.
Haben Sie mal einen Ratschlag bekommen, den Sie an erster Stelle Ihres Lebens stellen würden? Das war der beste Ratschlag meines Lebens?
Ja, es ist nicht direkt ein Ratschlag, aber es ist ein Satz, den ich gelesen habe, dieses Motto von der Tennisspielerin Martina Navratilova, es kommt nicht darauf an, wie gut du bist, wenn du gut bist, sondern wie gut du bist, wenn du schlecht bist.
Weil
jeder kann mal seinen Star-Moment haben. Aber kontinuierlich gute Leistung zu bringen, auch wenn man mal gerade einen schlechten Tag hat oder eigentlich mal gerade nicht weiß, wo es lang geht, das ist entscheidend, um dauerhaft erfolgreich zu sein.
Das finde ich auch ein toller Satz. Und die dritte abschließende Frage, Frau Dr. Schüller, was ist für Sie der Sinn des Lebens oder der Sinn im Leben?
Der Sinn im Leben, meine eigenen Talente zu nutzen, um andere Menschen zu ermutigen, dass sie ihre auch einsetzen können.
Sehr schön. Ich bedanke mich herzlichst und wünsche uns allen, dass die Daten nur machtvoll für einen besseren Zweck und validen Zweck genutzt werden. Ich danke Ihnen herzlichst.
Ich danke Ihnen.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.